Ich habe die Predigt heute so überschrieben, wenn wir nicht beten. Zum Ende der langjährigen Religionskriege in Frankreich, etwas später fanden auch Religionskriege in Deutschland statt, im 17. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert fanden sie in Frankreich statt. Sie wurden auch Hugenottenkriege genannt. Und zum Ende dieser Kriege, also am Ende des 16. Jahrhunderts, gelang es den Spaniern, mit einer gut ausgespielten Täuschung eine stark befestigte Stadt innerhalb von nur einer halben Stunde einzunehmen. Also es war wirklich eine der größten, stärksten, also eine starke Bastion der Franzosen. Und in einer halben Stunde hatten die Franzosen diese Stadt eingenommen. Im Schatten der vorherigen Nacht hatten sie die Truppen zusammengezogen vor der Stadt. Sie haben alle Zuwege zu der Stadt blockiert. Es waren ungefähr 7000 Infanteristen und 700 Kavalleristen. Und dann haben sie es so gemacht, also sie haben alle Zuwege gesperrt in der Nacht vorher. Dann haben sie 500 Männer an die Stadtmauern geschickt, die sich dort in den Häusern, in den Scheunen, in den Dickichten verborgen haben. Und dann am nächsten Morgen schickten sie 30 Personen, verkleidet als Bauern und Bäuerinnen, die große Wagen voll mit Nüssen, also Walnüssen, transportierten in diese Stadt hinein. Und nachdem sie das Stadttor passiert hatten, warfen sie einen der Wagen um. Es sah dann aus wie ein Unfall. Die Nüsse rollten komplett über den Boden. Die Bürger der Stadt sahen das, liefen auf sie zu und schimpften über diese dummen Bauern, machten sich natürlich trotzdem alle die Taschen voll mit diesen Nüssen. Und in dem Moment ließen die Gegner ihre Tarnung fallen, zogen ihre Schwerter, ihre Waffen, brachten einige der Dorfbewohner oder der Stadtbewohner um, töteten die Torwache, öffneten das Tor und es kamen diese 500 Leute plus mehrere Einheiten von diesen berittenen Kriegern in die Stadt hinein und in einer halben Stunde hatten sie die ganze Stadt eingenommen. Durch diese List wurde diese mächtige Stadt eingenommen. Wären die Spanier offensichtlich angetreten, also hätten ihr Heer auffahren lassen, dass alle das sehen, hätten ihre Kanonen hervorgebracht und aufgestellt, diese Stadt wäre nicht so schnell eingenommen worden. Und das sehen wir auch daran, später als die Franzosen die Stadt zurück eingenommen haben, hat es 6 Monate gedauert, die Stadt zu belagern. Und selbst dann haben sie die Stadt nur zurückgekriegt, weil die Spanier die Stadt aufgegeben haben. Also sie konnten sie selbst gar nicht erobern. Aber durch diese List, durch diese Täuschung wurde diese Stadt eingenommen. Der Anblick von diesen dummen Bauern hat in dieser Stadt bei diesen Leuten jede Vorsicht fahren lassen und sie haben ihre Stadt verloren. Unser Predigttext ist heute in Josua 9 und auch hier geht es um eine List, um einen Betrug. Josua und Israel haben sich täuschen lassen. Wir wollen heute schauen, wie es dazu kommen konnte und was die Lektionen für uns heute sind, was wir daraus lernen sollen. Und wir müssen daraus lernen, denn auch wir als Christen stehen heute in einem Kampf mit einem mächtigen Gegner, einem sündigen Weltsystem, unserem eigenen Fleisch und mit dem Widersacher, dem Teufel, der ein Lügner ist, der ein Betrügner ist, der listig ist. Und sie stellen sich uns entgegen, diese Feinde, und wollen uns daran hindern, dass wir die Segnung und Verheißung Gottes für uns in Anspruch nehmen und in diesen Segnungen uns leben und uns an Gott erfreuen. Sie wollen das verhindern. Und so wollen wir heute aus diesem Text lernen. Ich möchte den Text vorlesen in Josua 9. Als dies nun alle Könige hörten, die diesseits des Jordan, auf dem Bergland und in der Schefela und der ganzen Wüste des großen Meeres wohnten, dem Libanon gegenüber, die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pherusiter, Heviter und Jebusiter, da versammelten sie sich einmütig, um gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Als aber die Einwohner von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte, da gebrauchten sie eine List und sie gingen hin und verstellten sich als Abgesandte. Sie nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte, zerrissene und geflickte Weinschläuche, auch alte und geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen abgenutzte Kleider an. Und alles Brot ihres Speisevorrates war hart und schimmelig. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel: Wir sind aus einem fernen Land gekommen, so macht nun einen Bund mit uns. Da sprachen die Männer von Israel zu den Hevitern: Vielleicht wohnt ihr in unserer Nähe, wie könnten wir da einen Bund mit euch machen? Sie aber sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Und Josua sprach zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sprachen zu ihm: Deine Knechte sind aus einem sehr fernen Land gekommen, um den Namen des Herrn, deines Gottes willen. Denn wir haben die Kunde von ihm vernommen und alles, was er in Ägypten getan hat. Auch alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordan getan hat, Sihon, dem König von Hesbon, und Og, dem König von Bashan, der in Astaroth wohnte. Darum sprachen unsere Ältesten und alle Einwohner unseres Landes zu uns und sagten: Nehmt Speise mit euch auf den Weg und geht hin, ihnen entgegen, und sprecht zu ihnen: Wir sind eure Knechte, so macht nun einen Bund mit uns. Dieses, unser Brot, das wir als Speisevorrat aus unseren Häusern nahmen, war noch warm, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Nun aber, siehe, ist es hart und schimmelig. Und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten, und siehe, sie sind zerrissen. Und diese, unsere Kleider und unsere Schuhe, sind abgenutzt worden von der sehr langen Reise. Da nahmen die Männer Israels von ihrer Speise, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen ihnen. Aber nach 3 Tagen, nachdem sie mit ihnen einen Bund gemacht hatten, hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten. Denn als die Kinder Israels weiterzogen, kamen sie am 3. Tag zu ihren Städten. Die hießen Gibeon, Kaphira, Beeroth und Kirjat-Jearim. Und die Kinder Israels schlugen sie nicht, weil die Obersten der Gemeinde ihnen geschworen hatten bei dem Herrn, dem Gott Israels. Aber die ganze Gemeinde murrte gegen die Obersten. Da sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels, darum können wir sie nicht angreifen. So wollen wir an ihnen handeln. Wir wollen sie leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns kommt, um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben. Die Obersten sprachen zu ihnen: Lasst sie leben, damit sie Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde werden, wie ihnen die Obersten gesagt haben. Und Josua rief sie zu sich und redete mit ihnen und sprach: Warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir wohnen sehr weit von euch, während ihr doch mitten unter uns wohnt? Darum sollt ihr verflucht sein und nicht aufhören, Knechte und Holzhauer und Wasserschöpfer zu sein für das Haus meines Gottes. Da antworten sie Josua und sprachen: Es ist deinen Knechten als gewiss berichtet worden, dass der Herr, dein Gott, seinem Knecht Mose geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle Einwohner des Landes vor euch her zu vertilgen. Da fürchteten wir sehr um unser Leben wegen euch und haben darum so gehandelt. Nun aber siehe, wir sind in deiner Hand. Wie du es für gut und recht hältst, mit uns zu verfahren, so sollst du verfahren. Und er verfuhr auf dieser Weise mit ihnen und er rettete sie aus der Hand der Kinder Israels, dass sie sie nicht töteten. Und Josua machte sie an jenem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn an dem Ort, den er erwählen würde. Und so ist es bis zu diesem Tag. Am Anfang des Textes sehen wir einen offenen Widerstand. Israel hatte Jericho und Ai besiegt, 2 Städte eingenommen. Gott gibt ihnen das Land Kanaan in die Hände, wie er es versprochen hat. Und das macht im Land die Runde. Sie hören davon, dass Israel diese Siege hat. Und die Stämme und Länder und Völker dieses Landes wissen, auch ihr Land hat Gott den Israeliten versprochen. Doch jetzt auf einmal ziehen sie sich nicht in ihre Städte zurück, so wie es vorher Jericho getan hat, wie es Ai getan hat, sondern sie schmieden Allianzen und gehen zusammen in die Offensive gegen Israel. Wir sehen hier, dass diese Sicht des Feindes, sie sehen Israel als Feind, dass es auf einmal möglich ist, dass vorher selbst verfeindete Länder und Völker sich verbünden und eine Allianz gegen Israel hier schmieden. Ich denke, ihr offensives Auftreten, also vorher Jericho, voller Angst, zieht sich zurück in ihre Stadt. Ai wird erstmal versucht, diese Stadt anzugreifen. Also diese Länder, diese Völker voller Furcht verbarrikadieren sich in ihren eigenen Städten. Auf einmal treten diese Völker aber offensiv auf und verbünden sich und sagen, wir müssen gegen Israel kämpfen und sind mutiger. Ich denke, es hat damit zu tun, dass Israel eine erste Niederlage an der Stadt Ai hatte. Also sie sind mutiger, weil sie gesehen haben, dass Israel angreifbar ist, dass man ihnen Schaden zufügen kann, dass es Schwachstellen bei diesem Volk gibt. Der Feind ist mutiger geworden. Sie haben nicht mehr diese gleiche von Gott ausgehende Furcht, wie noch Jericho und Ai sie hatten. Und Ähnliches, finde ich, ist auch in unserem geistlichen Kampf zu beobachten. Wenn wir einmal die Deckung fallen gelassen haben und gesündigt haben, dann wird der Feind mutiger. Ein Beispiel, wenn du zum Beispiel von jemandem aufgefordert wirst, für ihn zu lügen. Und normalerweise weiß er von dir, dass du es nicht tust, aber er überrumpelt dich in diesem Moment und du lügst für diese Person, eine Notlüge, damit er es vielleicht einfacher hat. Und wenn du das getan hast, wird diese Person beim nächsten Mal es nochmal versuchen. Obwohl sie weiß, dass du diese Überzeugung hast, sie wird es nochmal versuchen und vielleicht sogar noch mehr davon überzeugt sein, dass du nochmal nachgibst, weil du ja schon einmal die Deckung fallen gelassen hast. Schon einmal dich hast überrumpeln lassen. Und so habe ich es auch in anderen Bereichen meines geistlichen Lebens gesehen, dass der Feind mutiger und frecher wird, wenn wir einmal nachgegeben haben. Und ich denke, ihr kennt das aus eurem geistlichen Kampf genauso. Und wir sehen darin, dass diese Sünde von Israel, also mit die Sünde Achans, obwohl sie vergeben wurde und sie gereinigt wurde, hatte es trotzdem gewisse Auswirkungen immer noch, trotz der Vergebung, die sie erfahren haben. Die Feinde sind mutiger geworden und sie treten hier jetzt offensiv an, um gegen Israel zu kämpfen. Aber das ist kein Grund, um mutlos oder kraftlos zu werden, um traurig zu werden, sondern das soll uns vielmehr dazu bringen, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen, sondern unsere Schwachheit sehen, zu unserem Herrn Jesus Christus gehen und uns ihn auf ihn verlassen. Und er gibt uns neue Kraft, um zu widerstehen. Und du sollst stark und mutig sein. Und in der Kraft von Jesus Christus, im Vertrauen auf ihn, da liegt Überwinderkraft. Da können wir widerstehen, weil er Sieger ist und wir schließen uns ihm an. Also zuerst sehen wir hier diesen offenen Widerstand gegen das Volk Gottes. Und im nächsten Kapitel geht es dann weiter, dass wir diese Allianz sehen und wie sie, was sie im Blick haben, was sie anrichten möchten. Da geht es aber jetzt in diesem Text erstmal nicht weiter, es folgt im nächsten Kapitel. Zweites sehen wir aber eine Täuschung, die gegen das Volk Gottes aufgeführt wird. Es gibt eine andere Gruppe von Menschen, die reagieren anders auf die Nachricht von Israels Siegen in Kanaan. Und es ist ein Städteverbund von 4 Städten, da ist Gibeon, Kephira, Beeroth und Kirjat-Jearim. Sie haben ein anderes Vorgehen, sie gehen nicht in den offenen Widerstand gegen Israel, sondern sie haben eine andere Absicht, ein anderes Ziel. Und um ihr Handeln nachvollziehen zu können, ist es gut, wenn wir 5. Mose 10 lesen. Damit wir verstehen, was drängt sie oder was hat sie dazu überhaupt geführt, so zu handeln. 5. Mose 20, ab Vers 10 bis Vers 18. Lasst uns das mal lesen. Da gibt Gott Anweisung. Wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie Krieg zu führen, so sollst du ihr Frieden anbieten. Antwortet sie dir friedlich und öffnet sie dir die Tore, so soll das ganze Volk, das darin gefunden wird, dir fronpflichtig und dienstbar sein. Will sie aber nicht friedlich mit dir unterhandeln, sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie. Und wenn der Herr dein Gott sie dir in die Hand gibt, so sollst du alle ihre männlichen Einwohner mit der Schärfe der Schwerte schlagen. Aber die Frauen und Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, und allen Raub sollst du zur Beute nehmen und sollst essen von der Beute deiner Feinde, die der Herr dein Gott dir gegeben hat. So sollst du es mit allen Städten machen, die sehr fern von dir liegen, und nicht zu den Städten dieser Völker hier gehören. Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr dein Gott dir zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Sondern du sollst unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Pherezitern, Hevitern und Jebusitern, so wie es der Herr dein Gott dir geboten hat. Damit sie euch nicht lehren, all ihre Gräuel zu verüben, die sie für ihre Götter verübt haben, und ihr euch so versündigt an dem Herrn, eurem Gott. Wenn du eine Stadt, gegen die du Krieg führst, längere Zeit belagern musst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt daran legst, denn du kannst davon essen und brauchst sie nicht abzuhauen. Ist denn der Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mit in die Belagerung einbezogen wird und so weiter? Das heißt, Gott hat Anweisungen gegeben, und die Anweisung lautet, wenn du auf Völker oder Städte triffst, die nicht in Kanaan liegen, dann sollst du ihnen Frieden anbieten, sollst du Frieden schließen mit diesen Völkern. Doch mit den Völkern, die innerhalb Kanaans sind, mit diesen Städten, mit diesen Völkern, darfst du keinen Frieden schließen. Der Grund dafür ist, dass Gott Israels gebrauchen wollte, um diese Völker zu strafen. Gott hatte diese Länder auf dem Schirm, er hat sie über mehrere Jahrhunderte beobachtet, und ihre Sünde stieg zum Himmel an. Sie wurde immer schlimmer, immer bosartiger, immer heftiger. Und Gott sah das und Gott wollte Israel gebrauchen, um diese Völker zu strafen. Und Gott sagt auch weiterhin, er will, dass sie nicht mit ihnen Frieden schließen, weil sonst sind diese Völker mitten unter ihnen und sie werden ihnen immer wieder ein Anstoß zur Sünde sein. Sie werden ihre eigenen Götter wahrscheinlich nicht verlassen und werden immer wieder eine Versuchung von Israel sein, für Israel sein und sie immer wieder von Gott abwenden. Und es ist eine gesellschaftliche Realität, dass Ungerechtigkeit und Sünde um sich greift, dass sie Auswirkungen auf andere hat und immer schlimmere Zustände einnimmt. Und es heißt nicht umsonst, schlechter Umgang verdirbt gute Sitte. Und das hatte Gott im Blick und er wollte nicht, dass diese Völker unter Israel bleiben und unter ihnen und sie immer wieder zur Sünde verführen. Und diese Stadt scheint die Anweisung Gottes zu kennen. Ja, also die wissen Bescheid über Gottes Wort. Und aufbauend auf diesen Anweisungen Gottes täuschen sie Israel. Sie entwickeln einen Plan, um den Israeliten vorzugaukeln, dass sie selbst aus einem sehr weit entfernten Land stammen und Frieden mit Israel wünschen. Sie durchwühlen die Altkleidercontainer nach den meist abgenutzten Klamotten, die sie da nur finden können, die keiner mehr tragen möchte, löchrig und so weiter, holen die alten durchgetretenen Latschen hervor, packen geschimmeltes Brot ein und wahrscheinlich wurden die Männer geschickt, die so äußerlich so aussahen, ob sie schon länger auf der Reise sind. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und diese Story musste gut verkauft werden. Ja, sie mussten den vorgaukeln, dass sie schon lange unterwegs sind, aus einem entfernten Land stammen. Und optisch bieten sie wirklich eine gute Show. Sie haben alles gut vorbereitet, ja. Also wie in einem Film. Also da haben Leute ihren Job gut gemacht, ja. Also da wurde gut angerichtet. Die Verkleidung wurde gut hergestellt. Und sie haben auch eine gute Geschichte, also da bekommt man glatt Mitleid, oder? Also so lang unterwegs, verschimmeltes Brot, müde, man will ihnen sofort Wasser anbieten, man will ihnen Rast erlauben und so weiter. Also die Geschichte ist gut. Und auch ihre Botschaft, ja, also die ist ja auch noch, die schmeichelt einem, ne, wenn man das hört. Wir sind eure Knechte. Ach, da freut man sich, oder? Wenn jemand kommt und sagt, so, ich möchte dein Diener sein, ich möchte dein Knecht sein. Top, oder? Wir sind eure Knechte, schließt einen Vertrag mit uns. Das wirkt sehr demütig. Doch sie verfolgen ein Ziel und sie haben eine Absicht. Ihre Demut ist Mittel zum Zweck. Sie wollen Gefühle des Mitleids und Anteilnahme wecken, um ihre Agenda durchzuziehen. Dafür setzen sie hier ihre Demut ein. Und also auf den ersten Blick scheint nichts dagegen anzuwenden, mit ihnen Frieden zu schließen, ihnen behilflich zu sein, man bekommt glatt Mitleid, wie ich schon gesagt habe. Und es ist ja glatt unmenschlich, wenn man dieses Angebot nicht annimmt. Zu Beginn sind die Israeliten skeptisch. Sie äußern Bedenken dass sie vielleicht doch nicht diejenigen sind, für die sie sich ausgeben. Josua fragt nochmal bewusst nach, wo sie genau herkommen. Aber es ist interessant, sie umgehen direkte Antworten. Sie lügen, sie bleiben so im Wagen bei unüberprüfbaren Aussagen. Sie lenken die Aufmerksamkeit der Israeliten auf ihre gefälschten Beweise. Schaut her, verschimmelte Brote, löchrige Weinschläuche, durchgelaufene Schuhe. Und sie haben untereinander genau abgeklärt, was sie Israel erzählen werden. Und sie achten sehr genau darauf, was sie erzählen. Schaut mal, sie reden zum Beispiel nicht davon, dass sie gehört haben, dass die Israeliten Ai und Jericho eingenommen haben oder dass sie über den Jordan gezogen sind. Das erzählen sie nicht, weil das konnten sie natürlich noch nicht gehört haben, weil sie sind ja schon lange, lange unterwegs. Ja, also sie haben sich abgesprochen, die Geschichte stimmt, optisch haben sie alles gut da, vorbereitet. Es wirkt echt, doch alles ist gelogen. Jemand sagte mal, das Böse könnte uns bekanntlich nie verführen, wenn wir es einfach sehen könnten, wie es ist. Verstellung ist für die Machterhaltung des Bösen wichtig. Ich bitte euch, mit mir zusammen 2. Korinther aufzuschlagen, Kapitel 11. In diesem Kapitel beschreibt Paulus ihr Lehrer und wie sie die Gemeinde Gottes angreifen. Ich möchte da die Verse 3 bis 6 lesen, zuerst und dann noch ein bisschen weiter. Also Paulus schreibt hier an die Korinther und wir merken, dass es Paulus wirklich schwer ums Herz ist, um die Korinther. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Das heißt, unter den Korinthern haben sich gewisse Menschen eingeschlichen. Und diese Personen haben die Blicke der Korinther auf ihr Ansehen, auf ihr Äußeres, auf ihre Stellung gelenkt. Das heißt, sie haben sich selber als Superapostel präsentiert, mit besonders hoher Stellung, mit besonders großer Würde. Woher sie diese Würde genommen haben, ob sie sie sich selbst zugesprochen haben oder jemand anders sie ihnen zugesprochen hat, wissen wir nicht. Und dann haben sie mit ihrer Rhetorik die Korinther gelockt. Das heißt, ihre Botschaft hat sich für die Korinther so gut angehört. Sie haben den Korinthern nach dem Mund geredet, sodass die Korinther dachten, boah, was für tolle Reden, was für tolle Predigten, das gefällt mir, das passt mir. Aber uns wird gesagt, dass sie einen anderen Jesus verkündigt haben, dass die Wirkungen durch einen anderen Geist geschehen sind, nicht durch Gottes Geist. Und sie haben den Korinthern ein anderes Evangelium vorgestellt. Und ihre Absichten waren Einfluss, Macht und Reichtum. Und das haben sie natürlich nicht offengelegt. Das hat man nicht auf den ersten Blick gesehen, sondern auch hier kamen sie und sie haben durch ihre Reden, genauso wie es hier die Gibeoniter gemacht haben, durch ihre Reden haben sie ihre Absichten verdeckt, haben die Menschen gelockt. Dann redet Paulus aber später weiter in Vers 13 bis 15 und spricht ein Urteil über diese Personen. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selber verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also Täuschung ist ein Mittel des Teufels, um Christen zu verführen, sich nicht an den Segnungen von Jesus Christus zu erfreuen. Und diese Botschaften, ich finde, genau diese Truppe von Menschen sieht man heute unter den Christen immer mehr hervorsprießen. Und sie haben gerade durch das Internet so viele Möglichkeiten, gehört zu werden. Und diese Botschaften hört man immer mehr. Gott will, dass du reich bist, materiell. Gott will, dass du gesund bist, beziehungsweise du als Christ hast ein Recht auf Gesundheit. Jesus Christus wird dein Leben verbessern, auf eine neue Stufe erhöhen. Das heißt, Jesus ist Mittel zum Zweck, um dein Leben zu bereichern. Und das wird unterstützt durch aufwendige Events, durch eloquente Redner, emotionale, einnehmende Musik und so weiter. Gefälschte Beweise des Wirken Gottes. So wie die damals die Gibeoniter dieses verschimmelte Brot mitgebracht haben, die abgetretenen Latschen und so weiter. Auch hier bei diesen Leuten, sie haben auch gefälschte Beweise, die sie vorzeigen, um zu zeigen, ja, guck mal, wir sind das, was wir vorgeben. Aber was man oft nicht sieht, ist ihre Geldgier, ihre Machtbesessenheit und Unmoral. Wie viele von ihnen Millionäre sind, abgehoben leben, sich bereichert haben an Menschen. Aber wir sollen nicht nur denken, dass diese Täuschung, also dass wir die Angriffe des Satans, des Teufels von außen an uns herankommen, sondern die Sünde an sich ist lügnerisch. Und wir wissen, dass auch sie aus uns selbst herauskommt, die Sünde. Und wir stehen mit uns selbst in einem Kampf, dass wir der Sünde keinen Raum gewähren, dass wir den Sünden, dass wir den Lügen nicht glauben. Und ich finde es interessant, auch gesellschaftlich ist es genau das gleiche Vorgehen. Es ist diese Täuschung, nur das zu erzählen, was zur Story passt. Andere Dinge komplett ausklammern, nicht erwähnen. Ich denke zum Beispiel an so Themen wie Abtreibung. Hier wird der Fokus gesetzt auf die Selbstbestimmung der Frauen. Das hört sich im Moment total gut an. Aber wenn es darum geht, dass man darüber nachdenkt, dass Menschen getötet werden, oder es wird dadurch erklärt, ja, was ist, wenn eine Frau vergewaltigt wurde? Ja, also es wird versucht, dieses Emotionale hervorzubringen, aber was genau geschieht, der Tod, welche Praktiken dahinter noch mit zusammenhängen, welche Industrien damit vielleicht noch ihr Geld verdienen, all das wird nicht erwähnt. Das heißt, die Täuschung, man erzählt eine gute Geschichte. Oder denkt an diese starke Gehirnwäsche, wenn es bezüglich Homosexualität geht. Genau wieder das Gleiche. Emotionale Geschichten. Man kriegt fast Mitleid. Alles wirkt so harmonisch, gut präsentiert, gut dargestellt. Doch die Abgründe der Sünde und die Finsternis, die damit zusammenhängen, werden nicht präsentiert, werden nicht dargestellt und soll man auch nicht nachfragen. Und so ist es auch in vielen Bereichen, dass Sünde täuscht, dass sie lügt, dass sie betrügt, um in unserem Leben, in unserem Denken Wirkung zu haben und uns des Segen Gottes zu berauben. Und wenn wir das alles sehen, diese Angriffe, da ist eins wichtig, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen. Und das ist das, was wir in den Versen 14 und 15 sehen. Die Israeliten, sie untersuchen alle Beweise. Sie lassen sich das Brot geben, inspizieren das, nehmen so einen Augenschein. Nach der Inspektion schließen sie den Friedensvertrag. Den Gibeonitern wird Frieden gewährt und sie bestätigen es mit Eid, dass sie Frieden geschlossen haben. Und bei diesem Eid haben sie auf Gott geschworen. Also vor Gott mit seinem Namen legen sie ein Versprechen des Friedens ab und das Bündnis ist geschlossen zwischen den Völkern. Menschlich gesehen wurde alles überprüft. Sie haben quasi das Kleingedruckte im Vertrag gelesen. Ja, also sie haben alles inspiziert, die Israeliten, bevor sie den Vertrag unterzeichnet haben. Alles ist gecheckt. Aber, und da gibt es ein großes Aber, was uns in Vers 14 berichtet wird, sie haben Gott nicht einbezogen. Josua hat Gott nicht befragt. Und es spricht davon, dass sie es nicht für nötig gehalten haben, Gott zu befragen. Für sie in ihren Augen war es eine leichte Angelegenheit, die kriegt man selbst gut gemanagt. Sie handeln schnell, doch sie handeln ohne Gott. Und so geben sie in Gottes Namen ein Versprechen, ohne Gott befragt zu haben. Ich finde, das ist das Schlimme hier, dass sie in Gottes Namen reden und Gott selbst nicht befragt haben. Aber wir könnten jetzt urteilen und richten über Israel. Aber ich denke, wir alle kennen das so gut in unserem Leben, dass wir immer wieder nur dann zu unserem Vater kommen, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen. Wenn wir meinen, das geht jetzt über meine Kräfte, aber davor denken wir viele andere Dinge, denken wir, kriegen wir selbst gemanagt, das kriegen wir schon hin. Ist ja Schema F, das wir schon immer wieder durchgezogen haben. Das Traurige dabei ist, dass Gott nicht gefragt wird, obwohl seine Weisheit und Macht gegenwärtig ist. Es ist ja nicht so, dass man Gott irgendwie dazu drängen müsste oder dass Gott eigentlich gar nicht antworten müsste, dass man ihn überreden muss, damit er überhaupt etwas zur Sache sagt oder dass Gott schwer zu erreichen ist oder dass er gar nicht Bescheid weiß, sondern es ist der Stolz der Menschen, der sie davon abhält, Gott zu befragen. Nicht Gott ist das Problem, sondern Josua und die Führer Israels sind in diesem Fall das Problem. Ihr Stolz hält sie davon ab, Gott zu befragen. Gott in seiner Weisheit und Macht ist gegenwärtig und er will helfen. So lesen wir es auch im Neuen Testament, dass uns gesagt wird, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das heißt, Gott mit seiner Weisheit und seiner Macht umgibt uns und er möchte, dass wir ihn bitten, er möchte, dass wir ihn fragen. Er möchte uns Einsicht geben, er möchte uns behilflich sein. Unser Herr schläft nicht, stattdessen hat er alles im Blick. Er sieht die Absichten von Menschen, er durchschaut Listen von Menschen und auch von unsichtbaren Mächten. Und er umgibt uns, er möchte, dass wir uns zu ihm nahen und Hilfe erfahren. Ein Missionar und Evangelist hat einmal etwas über den Menschen gesagt und in diesem Moment, über diese Momente, wo man denkt, das kriege ich schon selbst geregelt. Ist doch logisch, was ich hier tun soll. Er schreibt, das ist übersetzt aus dem Englischen, also wenn es nicht ganz so komplett sauber übersetzt ist, vergibt es mir bitte. Vertraue niemals, niemals, niemals deinem eigenen Urteilsvermögen in irgendeiner Sache. Wenn der gesunde Menschenverstand sagt, dass ein Kurs richtig ist, erhebe dein Herz zu Gott, denn der Weg des Glaubens und der Weg des Segens können in eine Richtung führen, die völlig konträr zu dem ist, was du gesunden Menschenverstand nennst. Wenn Stimmen dir sagen, dass dringend gehandelt werden muss, dass sofort etwas unternommen werden muss, dann verweise alles an das Tribunal des Himmels. Dann, wenn du immer noch im Zweifel bist, wage es, stillzustehen. Wenn du zum Handeln aufgefordert wirst und du keine Zeit zum Beten hast, dann handle nicht. Wenn du aufgefordert wirst, dich in eine bestimmte Richtung zu bewegen und nicht länger warten darfst, bewege dich nicht, bis du Frieden mit Gott darüber hast. So sei stark und mutig genug, um es zu riskieren, auf Gott zu vertrauen und auf ihn zu warten, denn keiner von denen, die auf ihn hoffen, wird jemals beschämt. Das ist der einzige Weg, den Teufel zu besiegen. Wenn wir nicht beten, sind wir in Gefahr, getäuscht zu werden durch die Angebote der Welt, durch unser eigenes Fleisch, durch den Widersacher. In Hiob 5 gibt einer Freunde Hiobs einen Ratschlag, einen sehr guten Ratschlag. In Hiob 5, Vers 8 bis 16 sagt dieser Freund: Ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache darlegen. Der große und unerforschliche Dinge tut Wunder, die nicht zu erzählen sind. Er gießt Regen auf die Erde und sendet Wasser über die Fluren. Er erhöht die Niedrigen und die Leidtragenden erlangen das Heil. Er vereitelt die Anschläge der Listigen, dass ihre Hand sie nicht ausführen kann. Er fängt die Weisen in ihrer List und der Rat der Verschlagenen wird über den Haufen geworfen. Bei Tag stoßen sie auf Finsternis und am Mittag tappen sie umher wie in der Nacht. Aber er rettet den Elenden vom Schwert, aus ihrem Rachen und aus der Hand des Starken, sodass der geringe Hoffnung fasst und die Frechheit ihr Maul verschließt. Das heißt, Gott hat klaren Blick. Er sieht das, was im Hinterzimmer geplant wird. Er sieht die Listen, er durchschaut sie und zu ihm dürfen wir uns nahen. Und er umgibt uns und er will, dass wir zu ihm kommen und ihn fragen und Weisheit von ihm erlangen. Vers 16 bis 20 sehen wir, welche Konsequenzen diese Eigenmächtigkeit der Führer Israels hat, dass sie nicht auf Gott gehört haben und nicht nach Gottes Wort Willen gefragt haben. Und es geschieht schnell. Also die Halbwertszeit von Lügen ist sehr kurz. Also 3 Tage später stellen sie schon fest, dass sie betrogen wurden, dass sie belogen wurden. Kennt ihr das Gefühl, das man bekommt, wenn so einem so langsam die Erkenntnis kommt, da wurde ich wohl betrogen, da wurde ich belogen. Unangenehmes Gefühl, oder? Ich denke da an mein erstes Auto, das ich mir selbst ausgesucht habe. Das war mein zweites Auto, aber das erste, das ich mir selbst ausgesucht habe. So Geld gespart und dann habe ich einen schönen grünen Audi A3 gefunden, wo ich mir dachte, ein bisschen verliebt habe. Und dann fährt man hin, schaut sich das an und ist begeistert und doch nach der Zeit, nachdem man es gekauft hat, stellt man fest, das hat er mir nicht erzählt, das hat er mir nicht erzählt. Dann machte der Motor auf einmal Probleme, die Ventile brannten immer wieder durch, auch nach der Reparatur, gewechselt, getan, gemacht. Der Motor war nicht zu retten, der ganze Motor wurde ausgewechselt und es hat viel, viel Geld gekostet, das wieder in Ordnung zu bringen. Eine teure Angelegenheit und ein unschönes Gefühl, wenn man getäuscht wurde. Und das erleben hier die Israeliten, inklusive Josua. Sie wurden betrogen und das alles, weil sie nicht gebetet haben. Und Israel hat sich damit selbst des Segen Gottes beraubt. Sie haben jetzt in ihrer Mitte ständig das Problem, dass sie verführt werden können zur Sünde im eigenen Land durch fremde Leute, die sie immer wieder von Gott wegbringen können. Diese Menschen werden unter ihnen bleiben, sie dürfen nicht angerührt werden. Sie können sie immer wieder von Gott wegbringen, immer wieder zur Sünde versuchen. Ihr Stolz, der sie davor abgehalten hat zu beten, hat Gott Ehre geraubt und sie selbst ärmer gemacht. Zugleich sehen wir, dass die Leiter Israels, also Josua und die Ältesten, haben an Vertrauen verloren unter der Bevölkerung. Ihr Ansehen bekommt Risse bei den Menschen. Kann man ihnen weiterhin vertrauen? Haben die noch den Durchblick? Können die uns wirklich anführen? Kann ich denen glauben? Zweifel sind gestreut. Und diese Zweifel sind ja irgendwo zu Recht da. Dazu kommt noch ihr Vorbild. Sie haben Gott nicht gefragt in dieser Situation, wieso sollte das Volk anders handeln, vorbildlicher, besser handeln als die Führer Israels. Sie werden in ähnlichen Situationen genauso handeln, dass sie Gott nicht fragen werden. Und es zeigt uns die Verantwortung von geistlichen Leitern, ob es in der Gemeinde, in der Familie ist, egal wo. Wenn wir nicht beten, sind die Folgen noch schlimmer. Einige im Volk wollten die Gibeoniter töten, weil sie gelogen haben, weil sie betrogen haben. Doch Josua und die Führer Israels verhindern das. Rein rechtlich wäre ein auf Betrug angelegter Vertrag wahrscheinlich nicht rechtsgültig, nehme ich mal an. Im heutigen Recht wäre das wahrscheinlich ähnlich. Doch sie haben einen Eid auf Gottes Namen geleistet. Und Gottes Ehre verbietet es, dass dieser Eid gebrochen wird. Im Psalm 15 lesen wir es, dass der Psalmist sagt und fragt, wer darf sich nahen zu Gott? Derjenige, der seine Versprechen hält, auch wenn er betrogen oder belogen wurde. Später sehen wir in der Geschichte Israels, dass Saul einen Versuch unternommen hat, die Gibeoniter zu töten. Und weil er das getan hat, hat Gott eine 3-jährige Hungersnot über Israel gesandt. Weil Gott bei seinem Namen geschworen wurde, dass diesem Volk Frieden gilt. Sie durften nicht angerührt werden. Saul hat dagegen gehandelt und es kam eine lange Hungersnot über Israel. Und der Betrug der Sünde ist bitter, ist wirklich bitter. Sie gaukelt erstmal Freude und Sicherheit vor. Die Beweise scheinen so eindrücklich und gut, da passt doch alles an dieser Geschichte. Doch sie bringt den Tod. Sie zeigt Vergnügen und leichtes Leben, doch danach sehen wir das wahre Gesicht. Abhängigkeit, Bitterkeit, Leid, Gottes Ferne und Finsternis. Das ist der Betrug, die List oder die List der Sünde. Es gibt auf die ganze Begebenheit aber auch noch eine andere Perspektive, die ich auch noch mit euch anschauen möchte. Und zwar, wenn wir schauen, was war überhaupt die Motivation der Gibeoniter? Während wir vorhin die Parallelen zur Sünde gezogen haben, und also in Bezug auf ihre List, so gibt es doch Aspekte, die auf eine gewisse Art und Weise beeindrucken. Also bei mir ist das so, wenn ich schaue, was die Gibeoniter hier machen. Zwar sehen wir hier, dass Josua später die Abgesandten, also die, die vorhin gekommen sind und diese Lügen erzählt haben, nochmal zu sich rufen lässt und erforscht nach ihren Motiven. Was hat euch dazu gebracht, uns zu betrügen? Und wir finden die erstaunliche Antwort in Vers 24. Es ist deinen Knechten als gewiss berichtet worden, dass der Herr, dein Gott, seinem Knecht Mose geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle Einwohner des Landes vor euch her zu vertilgen. Da fürchteten wir sehr um unser Leben wegen euch und haben darum so gehandelt. Ihr Antrieb war, sie wollten leben, wollten nicht sterben. Sie haben die Berichte über den Gott Israels gehört und haben geglaubt, dass Gott den Israeliten das Land geben wird. Und anders als die anderen Könige Kanaans, die sich jetzt verbünden und gegen Israel kämpfen wollen, haben sie sich nicht entschieden zu kämpfen, sondern sie glauben daran, dass Gott stärker ist. Und wir sollen nicht denken, dass sie es machen, weil das ganz schwache Leute waren. Dem blieb gar keine andere Wahl oder keine andere Chance. Sie mussten sich ergeben, weil das waren die Schwächsten des Landes. Das stimmt nicht. Im nächsten Kapitel, Kapitel 10, Vers 2, wird uns gesagt, dass das tapfere Krieger waren und dass die Stadt Gibeon größer war als Ai und dass das mutige Männer waren. Doch sie wählen nicht den Kampf, sondern sie sind bereit, auch Diener und Knechte zu sein, solange sie leben. Sie haben ein Verlangen zu leben. Der Weg, den sie wählen, der ist falsch. Hundertprozentig, der ist falsch. List und Betrug. Und ihre Strafe dafür ist Dienst für alle Generationen, für das Volk Israel. Aber achtet mal darauf, wie wir in diesem ganzen Abschnitt doch auch große Gnade finden. Sie haben Anteil an Segnung Israels bekommen. Das heißt, sie stehen unter dem Schutz Gottes, sind mitten in diesem Land, sind beschützt. Den Segen in Israel, den Reichtum, den Israel erhält, an diesem Reichtum haben sie Anteil. Dann sind sie nicht einfach Diener von irgendetwas mit den niedersten Arbeiten in den Hausen der Menschen. Nein, sondern sie sind Diener am Haus Gottes. Das heißt, sie dürfen dazu beitragen, dass die Anbetung Gottes weiterläuft. Also sie holen das Holz, damit die ganzen Altäre Feuer haben. Sie holen Wasser, damit die ganzen Waschungen und so weiter stattfinden können. Sie unterstützen die Leviten in ihrem Dienst. Es hätte sie deutlich schlimmer treffen können. Später sehen wir, dass sie zum Beispiel auch beim Bau der Mauer Jerusalems in Nehemia mit dabei sind. Also sie sind mit dabei und bauen die Mauern Jerusalems wieder auf. Und so sieht man auch in diesem Ganzen die Güte Gottes. Und gerade Josua spiegelt sie wieder, dass er es ihnen erlaubt, dass die Diener im Werk der Anbetung sein können, also mit unterstützen können. Und wir lesen auch später, dass in ihrem Gebiet der Altar stand, die Stiftshütte in Gibeon angesiedelt war. Und in ihrer Aktion ist auch etwas vom Glauben Rahabs zu sehen, in einer gewissen Art und Weise so ein bisschen. Rahab hat die gleiche Info gehört, dass Gott mit Israel ist. Und Rahab hat sich auf die Seite Israels gestellt. Und bei ihnen ist ähnlich zu sehen, dass sie auch glauben, dass Gott der wahre Gott ist, dass er Israel den Sieg geben wird. Ich bin überzeugt, dass Lüge und Betrug nicht notwendig gewesen sind, um dieses Ziel zu erreichen. Da bin ich absolut davon überzeugt. Die Gnade wäre größer gewesen, wenn sie offen und ehrlich vor Gott gekommen wären. Die Gnade wäre größer und die Segnung größer gewesen, wenn sie offen Buße getan hätten vor Gott und sich gedemütigt hätten. Diese Gnade sehen wir auch heute, wenn wir zu Jesus Christus kommen, dass sie noch größer ist, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir vor ihm kapitulieren, wenn wir Buße tun, den Segen, den wir dann erhalten, der ist gewaltig und das haben wir erfahren. In Galater 3 wird uns berichtet, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, uns vor ihm demütigen, dann macht er keinen Unterschied mehr in der Person. Da ist nicht der eine Diener und der andere Herr, wie bei den Gibeonitern und Israel, sondern wir gehören alle zu Christus. Und er macht unsere Identität aus und wir sind gleich vor ihm. Und wenn wir zu ihm kommen, dann gelten uns die Verheißungen, die Gott an Abraham ausgesprochen hat. Mit ihm zusammen, mit Abraham zusammen, erwarten wir eine ewige Stadt mit festen Fundamenten, die nicht zerstört wird. Wir werden die Erfüllung der Verheißung Gottes sehen und miterben mit Abraham. Wir werden ewiges Leben, Ruhe, Sicherheit, Frieden, Bürgerschaft, Heimat erlangen. Das Erbe gehört denen, die sich Jesus Christus angeschlossen haben. Die Gibeoniter haben so ein bisschen knabbern dürfen von den Segnungen Israels. Wenn wir uns Jesus Christus anschließen, erhalten wir das volle Erbe, vollen Reichtum, vollen Segen. Und wir merken, dass Jesus Christus besser ist als Josua, größer ist als Josua. Obwohl Josua ein gottesfürchtiger Mann war, war auch er mit Fehlern und Versagen behaftet. Durch seinen Fehler geschieht es, dass der Segen im Land kleiner ausfällt, als er hätte sein können. Aber wenn wir uns an Jesus Christus dranhängen und auf ihn vertrauen, dann werden wir nicht enttäuscht. Denken wir an Jesus Christus. Er wurde versucht in offenem Widerstand, mit List, mit Betrug. Er wurde verraten, er wurde misshandelt, er wurde verspottet. Und er hat nicht versagt. Und in der Stunde seiner größten Versuchung rang er im Gebet zu seinem Vater und hat gesiegt, trank den Kelch des Zorns unserer Sünde, brachte die Sünde in den Tod und ist auferstanden. Die Sünde ist gesühnt, der Tod ist besiegt. Und wer zu Jesus Christus kommt, darf leben. Und in der Bibel heißt es eigentlich, darf man lebendig leben, so richtig leben. Und das schon hier auf dieser Erde. Wir dürfen schon jetzt den Segen erleben, der in Jesus Christus liegt. Wahre, tiefe Freude, echten Trost, Geborgenheit, Sicherheit, Heiligkeit, Weisheit. Der Segen fällt nicht kleiner aus, weil Jesus Christus größer ist als Josua. Er hat die Gerechtigkeit Gottes erfüllt, er hat gesiegt, er führt uns in das verheißene Land und wir erhalten das volle Erbe, alles, nichts wird ausgespart. Also wir bekommen den vollen Reichtum, den vollen Segen. Auch wenn wir in unserem Glaubenskampf, also auf dem Weg zur ewigen Ruhe, immer wieder scheitern, so ist unser Jesus Christus doch der vollkommene Herr und Retter. Und wir dürfen zu ihm kommen, um Vergebung bitten, dürfen neu lernen, in Abhängigkeit zu ihm zu leben, dürfen lernen zu beten, von ihm Kraft zu erwarten und Hilfe. Doch es braucht Kraft und Stärke, Mut und Stärke, sich nicht auf eigene Wahrnehmung zu verlassen. Das braucht wahren Mut und Stärke, nicht auf sich selbst das Vertrauen zu legen. Denn wir selbst, wir sehen nur umgefallene Wagen voller Nüsse und dumme Bauern. Doch Jesus Christus erkennt die Hintergründe, er sieht die Gefahren und er bietet seine Weisheit und seine Kraft für uns da, um zu widerstehen, um uns an ihm zu erfreuen und nicht beraubt zu werden. Weil er der Herr ist, weil er der Sieger ist, weil er das Geschehen kennt. Und wir haben so einen herrlichen Herrn, der größer ist als Josua. Und wir dürfen auf ihn vertrauen, zu ihm kommen und dürfen hier lernen und sehen, wie schrecklich die Konsequenzen sind, wenn wir nicht beten. Und wir wollen lernen, dass wir beten, weil wir einen großen, herrlichen, treuen Herrn haben, zu dem wir kommen dürfen und der gerne bereit ist, uns zu helfen. Amen.